Verdauungsdrüsen. Die Leber. Die Leber ist das größte Stoffwechselorgan unseres Körpers. Sie nimmt alle für sie wichtigen Stoffe aus dem Blut auf, um sie zu verarbeiten oder zu speichern. Umgekehrt werden ausscheidungspflichtige Stoffwechselprodukte und Gifte, aber auch Syntheseprodukte der Leber in das Blut abgegeben. Abfallprodukte werden dann über die Niere ausgeschieden. Die Leber liegt im rechten Oberbauch und hat etwa die Form einer Halbkugel. Mit ihrem oberen runden Teil schmiegt sie sich in die Zwerchfellkuppel und ist mit diesem an einer Stelle fest verwachsen. Mit ihrer Unterseite liegt sie auf den Eingeweiden. Der untere, vordere Leberrand, der Margo inferior, schließt mit den Rippenbogen ab, sodass die gesunde Leber nur schwer tastbar ist. Makroskopisch teilt sich die Leber in zwei große Lappen, den rechten, den Lobus dexter, und den linken, den Lobus sinister, Leberlappen. Die Unterteilung entsteht durch die Duplikatur des Bauchfells, Ligamentum falciforme, welches die Leber völlig überzieht, das heißt, die Leber liegt intraperitoneal. An der Unterseite der Leber befindet sich die Leberpforte, Hilus genannt. Hier treten Blutgefäße wie Leberarterie, die Arteria hepatica, und die Pfortader, die Vena portae, und Nerven ein. Der Gallengang und die Lymphgefäße treten aus. Rechts unter dem Hilus liegt fest, mit der Leber verwachsen, die Gallenblase. Links vom Lebereingang ziehen zwei Bänder, Ligamentum teres hepatis und Ligamentum venosum, über die Unterseite. Die Blutversorgung der Leber. Die Leber wird über die Pfortader mit venösem, nährstoffreichem Blut aus dem Darm, dem Magen und der Pankreas und der Milz versorgt. Die arterielle sauerstoffreiche Blutzufuhr erfolgt über die Leberarterie. Sie treten durch die Leberpforte ein und ziehen zusammen mit den intrahepatischen Gallengängen als Trias hepatica durch die Leber. Dabei verzweigen sie sich zu immer kleineren Gefäßen. Umgeben von Bindegewebe sind sie zwischen den Leberläppchen als dreieckiger Zwickel zu sehen. Das Glissonsche Dreieck. Mikroskopische Anatomie der Leber. Die Leber besteht aus ca. 250.000 Leberläppchen. Sie sind das kleinste Bauelement der Leber. Dort, wo drei Leberläppchen mit ihren Kanten aneinanderstoßen, entsteht das Glissonsche Dreieck. Dieses ist mit Bindegewebe ausgefüllt, in dem, wie schon erwähnt, die Trias, bestehend aus Gallengang, Arterie und Pfortaderast, langzieht. Die Bindegewebsflächen werden auch Periportalfelder genannt. Das Leberläppchen selbst ist aus Leberzellen aufgebaut, die mauerartig, radiär zur Zentralvene, in der Mitte des Läppchens angeordnet sind. Dadurch entstehen zwischen den einzelnen Zellmauern längliche Zwischenräume, die Leberkapillare. Da sie sich aber von anderen Kapillaren unterscheiden, werden sie Lebersinusoide genannt. Die Unterscheidung liegt in der Größe, dem Gefäßwandaufbau und dem Blutfluss. In den Lebersinusoiden fließt praktisch Blut von einer Vene zur anderen. Das Blut des Pfortaderastes ergießt sich zusammen mit dem Kapillarblut in die Sinusoide und fließt zur Mitte über die Zentralvene ab. Die Lebersinusoide sind wesentlich größer im Durchmesser als andere Kapillare. Und die Gefäßwand ist gefenstert. Dadurch kann das Blut die Gefäße verlassen und so direkt an die Leberzelle. Auf der dem Blut zugewandte Seite der Leberzelle sitzen kleine Ausstülpungen. Diese Mikrovilli vergrößern die Aufnahmefläche für die Zellen. Die Sinusoide haben alle die gleiche Länge von circa einem halben Millimeter. Auf dieser Strecke findet der Stoffaustausch in der Leber statt. Nachdem das Blut die Sinusoide durchflossen hat, fließt es über die Zentralvene in der Mitte des Leberläppchens ab. An der gefensterten Wand der Sinusoide sitzen große Fresszellen. Sie werden nach ihrem Erstbeschreiber von Kupfersche Sternzellen genannt. Als Phagozyten fangen sie Fremdkörper sowie Zelltrümmer und Bakterien, nehmen sie auf und phagozytieren sie. Durch diese Fähigkeit unterstützen sie die Entgiftungsfunktion der Leber und reinigen das Blut, bevor es wieder in den allgemeinen Kreislauf gelangt. Nach ausgiebiger Phagozytose lösen sich die kupferschen Sternzellen und gelangen mit dem Blut in die Lunge. Dort zerfallen sie und können mit dem Bronchialschleim abgehustet werden. Perisinusoidalraum. Dissischer Raum. Gemeint ist der Raum zwischen der Wand der Sinusoide und den Leberzellen. Hier ragen die Mikrovilli der Zellmembran hinein und sorgen für einen direkten, schnellen und intensiven Stoffaustausch. Gallenkapillare. Zwischen den einzelnen Leberzellen liegen die Membranen aneinander. Hier entstehen die kleinsten Gallenkapillare, welche den Gallensaft aus der Leberzelle transportieren. Zwischen den beiden aneinanderliegenden Zellmembranen entstehen Verdickungen, Desmosomen genannt. Diese verhaften sich druckknopfartig, sodass kleine Gänge entstehen. Durch die Canaliculi kann nun der Gallensaft abfließen, ohne in die Sinusoide und somit ins Blut zu gelangen. Die Canaliculi gehen in die Gallengänge im Glissonschen Dreieck über und verzweigen sich parallel zu den Blutgefäßen zu immer größeren Gallengängen, sodass ihr Inhalt, der Gallensaft, aus der Leber abfließt. Die letzte große Aufzweigung sind der Ductus hepaticus dexter aus der rechten Leber und der Ductus hepaticus sinister aus der linken Leber. Beide vereinigen sich in der Leberpforte zum Ductus hepaticus communis. Die Aufgaben der Leber. Die wichtigsten Aufgaben der Leber sind Kohlehydratstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Entgiftung, Gallensaftproduktion und Eiweißsynthese. Der Kohlehydratstoffwechsel. Die mit der Nahrung aufgenommenen Kohlehydrate werden im Darm mithilfe der Verdauungsenzyme von Polysacchariden zu Glucose abgebaut. Alle Zellen unseres Körpers decken ihren Glucosebedarf durch Aufnahme derselben aus dem Blut. Die Glucose geht über die Darmschleimhaut ins Blut. Auch die Leber deckt ihren Glucosebedarf ab. Sie ist aber außerdem in der Lage, Glucose zu speichern und bei Bedarf wieder ins Blut abzugeben. Die Leber legt ihren gesamten Glucosevorrat in Form von Glykogen an. Glykogen ist also die Speicherform von Glucose. Diesen Vorgang bezeichnet man als Glykogensynthese, also der Herstellung von Glykogen. Sinkt nun der Blutzuckerspiegel ab, zum Beispiel beim Fasten, so beginnt die Leber ihre Vorräte an Glykogen abzubauen und die Glucose im Blut freizusetzen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Glykogenolyse, also der Abbau von Glykogen zu Glucose. Sind nun alle Vorräte aufgebraucht, so ist die Leber in der Lage, aus Aminosäuren, Glycerin und Laktat, also Milchsäure, Glucose herzustellen und ins Blut abzugeben. Diesen Vorgang bezeichnet man als Gluconeogenese, also der Neubildung von Glucose. Exkurs. Sie erinnern sich, das Laktat stammt aus der anaeroben Verbrennung von Glucose in der Muskelzelle, das Glycerin aus der Auflösung der Triglyceride, der Nahrungsfette. Die Fettzellen, welche die Triglyceride speichern, sind in der Lage, diese auch wieder abzubauen. Dabei wird das Glycerin ins Blut abgegeben und die Fettsäuren durch Beta-Oxidation verbrannt. Mit dem Endprodukt aus dieser Verbrennung, den Ketonen, kann der Zitronensäurezyklus gespeist werden. Der Fettstoffwechsel. Cholesterin. Cholesterin ist ein fettähnlicher Stoff. Er wird mit der Nahrung aufgenommen. Auch die Leber ist in der Lage, eigenes Cholesterin zu bilden. Cholesterin ist ein wichtiger Strukturteil für Zellmembranen, außerdem die Grundsubstanz für die Bildung von Gallensäuren. Weiter bildet die Leber aus Cholesterin die Vorstufe für das Vitamin D3, welches als Ergosterin in der Haut abgelagert wird und bei UV-Strahlung in wirksames Vitamin D3 umgewandelt wird. In der Nebennierenrinde und in den Gonaden ist das Cholesterin Ausgangssubstanz für die Bildung der Steroidhormone, also Cortison, Aldosteron, Östrogene und Gestagene. Eine fettreiche Ernährung mit gesättigten Fettsäuren fördert die Cholesterinsynthese der Leber. Daher ist es empfehlenswert, ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel Linolsäuren, mit der Nahrung aufzunehmen. Damit Fette im Blut hin und her transportiert werden können, müssen sie verpackt werden. Cholesterin und Triglyceride werden zu diesem Zweck zu Eiweiß-Fettkomplexen verpackt. Je nach Verpackungsdichte teilt man sie ein in HDL, also High-Density-Lipoprotein. Dies sind Lipoproteine mit hoher Dichte. Sie transportieren Fette zur Leber. LDL, also Low-Density-Lipoprotein. Lipoproteine mit niedriger Dichte. Sie transportieren Fette zu den einzelnen Zellen. Und VLDL, Very Low-Density-Lipoproteine. Lipoproteine mit sehr niedriger Dichte. Aus ihnen entstehen während des Transportes durch das Blut zu den Zellen die HDL, also die High-Density-Lipoproteine. Einige Hormone sind in der Lage, den Cholesterinspiegel zu beeinflussen. Zum Beispiel senken Schilddrüsenhormone den Cholesteringehalt des Blutes durch vermehrte Aufnahme und Verstoffwechslung in die Leber. Ebenso senken Östrogene den Blutcholesterinspiegel. Dies ist mit einer Erklärung für eine vorzeitige Arteriosklerose bei Männern. Bei erhöhten LDL-Werten besteht ein absolutes Arteriosklerose-Risiko. Cholesterin lagert sich an der Arterienwand ab und wirkt so endothelschädigend. Dadurch kommt es zur Anheftung von Thrombozyten, Fibrin und Calcium. Dies führt zur Verhärtung der Arterienwände und zur Lumenverengung, der Arteriosklerose. Eine weitere große Gefahr ist die Bildung von Blutgerinnseln, also Thromben, die dann zur Embolie führen. Fette. Die Fette erfüllen eine wichtige Funktion in unserem Körper, als Brennstoff, Isolator, Energiespeicher und auch zur Hohlraumausfüllung. Das Fett wird als Depotfett in den Fettzellen, also den Adipozyten, gespeichert. Fettgewebe ist sehr stoffwechselaktiv und reagiert empfindlich auf hormonelle Reize. Fette sind Triglyceride. Sie bestehen aus Glycerin und Fettsäuren. Die Leber ist in der Lage, aus Glucose Triglyceride zu synthetisieren und kurzfristig zu speichern. Sie ist das Organ mit der höchsten Beta-Oxidation. Dabei werden Fettsäuren zu Ketonkörpern verbrannt. Das Glycerin wird zu Glucose umgebaut. Ein großer Anfall von Ketonkörpern führt zu einer Verschiebung des Säure-Basen-Haushalts in den sauren Bereich, falls die Pufferkapazität des Blutes nicht ausreicht. Man nennt dies Ketoazidose. Der Proteinstoffwechsel. Proteine sind aus einer Vielzahl von Aminosäuren aufgebaut. Sie haben nur einen ganz geringen Anteil an der Energieversorgung unseres Körpers. Es gibt 20 unterschiedliche Aminosäuren. Davon kann der Körper 12 selbst herstellen und 8 müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Das Ausgangsmaterial hierfür ist Glucose. Diese 20 Aminosäuren werden abwechselnd und in unterschiedlicher Art und Weise aneinandergehängt und ergeben ein Protein. Die Reihenfolge der einzelnen Aminosäuren entlang einer Proteinkette bestimmt die Eigenschaft des Proteins. Aminosäuren werden mit Peptidbindungen aneinandergereiht. Oligopeptide sind Verbindungen aus bis zu 20 Aminosäuren. Polypeptide bestehen aus 1000 Aminosäuren. Eine Aminosäure besteht aus einer Aminogruppe und einer Carboxylgruppe. Nahrungsproteine werden im Dünndarm mit Hilfe der Verdauungsenzyme in einzelne Aminosäuren aufgespalten und so über den Darm in das Blut aufgenommen.